mit 30 tot, war bei mir auf jeden Fall der Fall. Also ich habe mich dann wiederbelebt mit Yoga und eine ganz andere Karriere weitergemacht, auch als zeitgenössische Tänzerin. Aber man zahlt schon einen ziemlichen Zoll durch die Ballettausbildung. Ich hatte eine Ballettlehrerin, die hat uns immer als ihre kleinen Magersüchtigen bezeichnet mit großem Stolz. Also das war wie wir sein sollten.
Ich habe noch mit Pina gearbeitet 2008. Die war sehr ruhig immer. Die saß hinter ihrem Tisch da im Probenraum in der Lichtburg und hat geraucht und hat ganz leise gesprochen immer. Also ich weiß noch, das erste Mal, dass sie zu mir kam, sie ist aufgestanden, kam zu mir und hat mich sogar angefasst und mich korrigiert. Ich dachte mir so, oh mein Gott, Pina war schon diese Goddess.
Ich wollte nie zurück zum Ballett, aber Johannesburg Ballet, das ist eben eine Kompanie, ne? 30 Jahre Demokratie, Post-Apartheid, die verhandeln das Thema, was ist Ballett als weiße, exklusive Kunstform? Also hat das überhaupt noch eine Bedeutung in dieser Welt? Oder wie gehen wir damit um mit so einer Kunstform, die eigentlich geschaffen wurde, um auszuschließen?
Immer und überall hörbar. Dazwischen mit Simi Will. Hallo zusammen, willkommen zu einer frischen Ausgabe aus dem Dazwischen mit mir, Simi Will, und heute zwei ganz außergewöhnlichen Damen. Und zwar muss ich schon die Namen ablesen. Es sind niemand Geringeres als Luisa Brass Batista und Hannah Ma. Und Ma heißt so viel wie?
Pferd. Also es gibt verschiedene Bedeutungen, aber we go with horse. Wir gehen mit Pferd.
Okay, und Pferd, das heißt Hannah Ma, du hast chinesische Vorfahren? Richtig?
Genau, mein Vater stammt aus Südostasien und die sind dann in Hongkong gelandet in der Kulturrevolution. Also mein Vater war ein Flüchtlingsbaby. Wenn man jetzt ganz präzise wäre, würde man auch Ma Hannah sagen, weil in China ist der Nachname ja zuerst.
Ah.
Aber in meinem Fall habe ich es irgendwie eingedeutscht oder also gehe mit der europäischen Variante mit dem Ma am Schluss.
Okay.
Ja, weil es ist auch sehr schön.
Mhm. Und dein Name, liebe
Luisa? Mein Name ist erstmal, also ich habe zwei Nachnamen, das ist nicht so üblich und auch ohne Bindestrich geschrieben. Was die bedeuten, habe ich keine Ahnung, weil meine Nachnamen wurden irgendwie kreiert in irgendeinem Amt in Brasilien, wurden geändert. Eigentlich hätte ich komplett anders heißen sollen, aber das war in der Zeit üblich in Brasilien, also in der Zeit von meiner Mama und meinem Papa, als die klein waren. Und also ich weiß nicht, was es bedeutet. Also ich weiß, dass Batista irgendwas mit Baptism zu tun hat, also
Glaube,
was Katholisches.
Ja.
Ja, weil Brasilien ist, also meine Family ist katholisch. Ich bin nicht katholisch, aber ich bin katholisch aufgewachsen. Und ich glaube, Batista hat irgendwas mit Kirche zu tun.
Okay, gut, mit Kirche habe ich auch irgendwas mal zu tun gehabt. Ja. Anyway, letztes Mal hatte ich hier den Philosophen, Religionskritiker, also das Thema ist abgearbeitet. Aber ihr beiden Damen kommt ja aus was ganz anderem. Ihr seid die ersten Tänzerinnen, professionelle Berufstänzerinnen, die mit mir sprechen. Und außergewöhnlich heute auch, dass wir zu dritt sind. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe mir aufgeschrieben oder habe mir Gedanken gemacht, Tänzerinnen, was weiß ich von Tanz? Ich habe mal Ballettstunden bekommen, zwischen 7 und 9, habe mich immer zu fett, zu klein und habe mich total grob gefühlt und das ging gar nicht so, obwohl ich denke, dass ich musikalisch bin. Und ich wäre so gern Ballerina geworden. Ne? Aber ich war einfach zu klobig. Und wenn ich mir euch jetzt so angucke, die Hannah, du bist ja eher klein und zierlich. Und in meiner Wahrnehmung bist du, Luisa, riesengroß. Was wir heute festgestellt haben, du bist gar nicht riesengroß. Du bist aber auch jetzt nicht so ganz klein. Ne? So, und was kenne ich noch von Tanz? Bei Tanz habe ich immer gedacht, man muss ganz, ganz dünn sein, man muss ganz, ganz klein sein, man muss ganz streng sein und man muss ganz viel aushalten. Und mit 30 bist du tot. Was davon stimmt? Hanna nickt.
Ja, da war schon viel, viel dabei, was schon stimmt. Leider.
Also was ich glaube, stimmt?
Also viel aushalten. Es kommt darauf an, was man natürlich für einen Tanz macht. Aber also ich habe ja klassische Tanzausbildung gemacht. Also wirklich Ballett, obwohl ich eigentlich Tänzerin werden wollte, weil ich Tempeltänze gesehen habe.
Aha.
In Thailand. Aber dann ist es so der Klassiker, dass man natürlich in Europa oder in Deutschland gar nicht irgendwie andere Tänze, also ich wäre gar nicht zu klassischem chinesischen Tanz oder so gekommen. Also geht man zum Ballett oder Frau geht zum Ballett. Und mit 30 tot war bei mir auf jeden Fall der Fall. Also ich habe mich dann wiederbelebt mit Yoga und eine ganz andere Karriere weitergemacht, auch als zeitgenössische Tänzerin. Aber also das, man zahlt schon einen ziemlichen Zoll durch die Ballettausbildung. Und das, was du, ich denke mal, in einer Laientanzschule schon erlebt hast, dass man einem ständig gesagt wird oder einer ständig gesagt wird, man ist irgendwie zu dick oder zu klobig oder zu whatever. Also das war bei mir noch in dieser Zeit der Ballettausbildung. Also das war der Daily, also das haben wir stundenlang jeden Tag gehört.
Schrecklich. So. Wie alt warst du, als du mit dem Tanz angefangen hast?
Ich habe angefangen mit 6, aber ab 10 war ich schon, also habe ich schon täglich trainiert. Ich bin immer nach Salzburg gefahren, da habe ich noch in Bayern gelebt und mit 14 bin ich ins Internat, ins Ballettinternat nach Wien. Und dann war ich noch in Stuttgart 2 Jahre. Also so schon so große Ballettschulen. Und ja, ich habe es überlebt. Aber man muss ja, oder wir mussten alle sehr viel aushalten und rückblickend war sehr viel davon überhaupt gar nicht okay.
Mhm.
So.
Sehr viel davon gar nicht okay.
Also gar nicht okay,
aha.
Ja.
Übergriffig, klein gemacht worden und.
Ja, also es war richtig missbräuchlich zum Teil. Wir hatten auch wirklich, also viele Lehrer und Lehrerinnen, wo ich sagen würde, hatten psychische Probleme. Die kamen ja selber aus diesem ganzen alten russischen Tanzsystem noch, aus der alten russischen Schule. Man sagt da schwarze Pädagogik und so war das auch. Also ich hatte auch viele Lehrerinnen, also ich hatte eine Lehrerin, die war schwere Alkoholikerin. So. Also, und das war aber so, das waren unsere Vorbilder.
Verstehe.
Uns wurde das auch nahegelegt, irgendwie nicht zu essen und nicht zu trinken. Wir dürfen auch nirgends gesehen werden mit Essen in der Hand. Und ich hatte eine Ballettlehrerin, die hat uns immer als ihre kleinen Magersüchtigen bezeichnet, mit großem Stolz. Also das war wie wir sein sollten.
Hart. Also ich muss sagen, ich habe vor 15 Jahren irgendwann sowas, habe ich mal bei hier Radialsystem in Berlin bei Sascha Walz, genau. Da habe ich öfter gekellnert und habe halt die Proben mitbekommen. Und die Sascha Walz Dance Company war damals die erste, bei der ich diverse Menschen gesehen habe. Groß, klein, dick, dünn, Franzosen, Spanier, Engländer, asiatisch aussehende Menschen, alles. Ja, und das machte das auch aus. Das machte das besonders. Und das war, soweit ich mir das erinnere, war das relativ neu damals. Ne? Also nicht nur das Schwanensee-Tütü, Anorexie-Mäuschen, sondern eben Menschen mit Charakter. Ja, sehr divers. Wie war das bei dir, Luisa?
Bei mir war es ein bisschen ähnlich. Also ich habe auch mit klassischem Ballett.
Entschuldige, aber in Brasilien?
In Brasilien, genau. Ich habe mit 7 in Brasilien angefangen, auch mit klassischem Ballett. Und erstmal nur mit klassischem Ballett. Danach habe ich angefangen, Stepptanz zu machen und dann später Jazz, Dance und dann moderner Tanz und so. Und ich weiß noch, ich habe mich mit 11 entschieden, Tänzerin zu werden. Also das war ganz klar für mich. Mit 11 habe ich mich entschieden, ich will das in meinem ganzen Leben machen. Und das war ganz, ganz klar für mich. Also das war nicht so ein Traum, was ein kleines Mädchen hat. Für mich war das so konkret und klar. Und das habe ich meiner Mama auch erzählt. Und sie hat mich komplett unterstützt. Und wow. Ich fand das total toll. Ich glaube, irgendwie hat sie was in mir gesehen oder meine Determination, so meine Liebe zum Tanz oder so. Und die hat das so komplett geglaubt. Und sie war immer so mehr für klassisches Ballett und fand das total schön, immer noch. Also ich liebe klassisches Ballett auch. Aber irgendwann so mit 13 habe ich angefangen zu merken, dass ich eine Freiheit hatte beim modernen Tanz und bei so Contemporary, zeitgenössischen Tanz, was ich im Ballett nicht hatte. Ich wusste nicht genau, was es war, aber mein Körper hat da was erkannt. Und ich habe mich da wohler gefühlt. Und später habe ich verstanden, das war erstens die Technik, die zu meinem Körper überhaupt nicht gepasst hat, obwohl ich so, ich bin ja dünn und so weiter und so fort, aber ich habe ganz viel Tonus zum Beispiel und das ist sehr üblich in Brasilien, also viele Menschen aus Brasilien wegen afrikanischem Blut und die, mit indigenen Blut und halt diese ganze Heritage, wir sind nicht, also mein Körper ist überhaupt nicht
europäisch. Du bist kein Porzellanpüppchen.
Ja, ich habe so viel Tonus und das ist so schwierig für Ballett. Oder nicht schwierig, aber es passt irgendwie nicht ganz. Also ein bisschen schon, aber dann habe ich angefangen zu sehen, ich brauche viel mehr Boden, viel mehr Erde, viel mehr Gewicht und das ist schwierig im Ballett. Und ich habe irgendwann angefangen, so die Kurve zu machen. Mehr so aus dem Ballett raus und mehr in die Richtung zeitgenössischen Tanz und moderner Tanz, weil ja, das hat irgendwie besser zu mir gepasst, auch in der Mentalität, dass es freier war, dass man Sachen kreieren konnte und nicht nur tanzen, also Sachen tanzen sollte, die schon existiert haben, dieses Repertoire, ne, diese Stücke, die schon existieren.
Heißt auch selbst Stücke kreieren.
Genau, man hatte...
Das macht ihr beide ja heute auch. Ja. Noch eine Frage, die mich persönlich immer wahnsinnig interessiert, egal welche Disziplin. Wie schafft man es mit Kunst, ob jetzt Tanz, ob jetzt Musik, Theater, whatever, und im Tanz stelle ich es mir noch schwieriger vor, davon eine basale Existenz zu gründen. Also, dass du sagen kannst, hier, bam, ich tanze am Stuttgarter Staatsballett. Nee, da seid ihr ja nicht. Ihr seid ja modern, wie nennt man, ist das modern?
Zeitgenössischer Tanz.
Es kommt drauf.
Zeitgenössischer Tanz.
Ja, ja.
So, ne? Wie kann man denn davon um Gottes Willen leben?
Ich glaube, Luisa hat gesagt, als sie 11 war, hat sie gesagt, so, ich werde Tänzerin. Ich habe... Seit ich denken konnte, habe ich gesagt, ich werde Tänzerin und habe das nie in Frage gestellt. Das ist auch, als ich dann also aufgehört habe, im Festengagement zu tanzen und in die Freiberuflichkeit gegangen bin und angefangen habe zu choreografieren, dann wurde mir erst bewusst, was es eigentlich für ein Geschenk war, immer zu wissen, was ich machen will. Und da überhaupt nicht drüber, also ich musste nie nachdenken, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben so anfangen, weil das ist ja auch so vereinnahmend, diese Tanzausbildung und die Tanzkarriere. Also ich hatte überhaupt gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich sonst noch machen will. Ich habe auch noch ein Fernstudium gemacht, weil mir das dann schon irgendwann bewusst wurde, was ist denn dann so mit 30, 35? Aber ich hatte mir als Kind und als Teenager nie Gedanken gemacht über materielle Dinge. Und meine Mutter war auch so ähnlich als deine, weil meine Mutter ist eine sehr begabte Sängerin und sie wollte immer Opernsängerin werden, aber hatte die Unterstützung von zu Hause nicht. Und deswegen hat sie es mir auch ermöglicht, dass ich Tänzerin werde. Das kam erst sehr viel später und dann war ich schon so in der Karriere drin. Aber es ist auch wahnsinnig viel Arbeit. Also ich kenne auch, ne, wenn ich dann so Menschen treffe, die irgendwie ihren Hauptjob ausüben und daneben noch Tanz oder Kunst machen wollen, weil sie sagen, sie brauchen die Absicherung. Ich glaube, für mich, also meiner Erfahrung nach, that's not the way. Du musst all in und dann klappt es, glaube ich, auch. Aber man kann nicht irgendwie mit so einem angezogenen...
ich mache so ein bisschen Tanz
bisschen,
auch.
Ich probiere mal, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, habe ich aber noch was anderes, weil ich glaube, so funktioniert halt Kunst nicht. Also meine Erfahrung. So ein bisschen so eine Besessenheit steckt da schon drin oder eine Leidenschaft oder auch wie eine Berufung oder so. Und dann,
aber es ist schön, dass du das sagst. Ne? Das ist ja, es ist ja nicht nur der Kampf, ne? Ich muss Tänzerin werden und dann das Ballett und alles schlimm, sondern auch die Vision. Und weil ich habe irgendwann mal mich gefragt, und ich arbeite ja aktuell mit Jugendlichen, denen ich den Weg in den Beruf irgendwie überhelfen soll. Und denke parallel dann aber immer, ich wusste mit 39 zum ersten Mal, was ich machen will. Also sich in dem ernst zu nehmen, was man will. Weil es gibt ja immer dieses, würde ich gern, ja, aber dass es auch reicht, ne, den Weg zu gehen. Aber dass du auch dankbar bist, dass du das hattest. Weil ich glaube, das verliert sich irgendwann, ab da, wo es dann schwierig wird später, weil es ist ja kein einfacher Weg. Du hast ja, waren das deine Kinder gestern? Ja. Eins davon oder zwei, beide. Du hast auch noch zwei Kinder nebenher. Ja. Das habe ich auf meinem Weg nie geschafft, weil ich habe zwei Kater und damit bin ich satt. Ne? Hast du Kinder?
Ich habe keine
bist,
Kinder.
Wie alt bist du, Luisa?
Ich bin 35.
Auch schon? Ja. Wie alt sind wir denn so alle dann? Du bist?
Ich bin 45.
Oh, wow.
Ja.
Das hätte ich, ja, ich, vielleicht werde ich auch noch Tänzerin. Weißt du so?
Also nein. Wir können gerne mal ein Projekt machen, ne?
So, ich würde Tatsache gerne, ich will alles immer gerne mal ausprobieren.
Wir inszenieren dich.
Super.
Ich suche die Besten.
Ja. Apropos inszenieren. Ihr habt mir auch diverse Sachen geschickt. Ich weiß, dass ihr ganz viel macht. Ihr habt jetzt zuletzt auch ein Projekt zusammen gemacht.
Ja.
Was war das nochmal?
In Luxemburg, ne?
Genau, also ich habe, ich bin ja wahnsinnig, also ich bin sehr viel international unterwegs und wurde angefragt jetzt von Katrin Konz, die jetzt die Rainy Days leitet in Luxemburg. Rainy Days ist das zeitgenössische Festival an der Philharmonie.
Entschuldige, da ist aber auch Musik, ne?
Genau,
das ist in der Philharmonie.
Genau, das ist eigentlich ein Musik, zeitgenössisches Musikfestival, auch Performancekunst. Und dann wurde ich gefragt, weil da sollte ein Stück von dem Luxemburger Komponisten uraufgeführt werden, der aber nicht mehr lebt, Viktor Fenningstein. Und dann habe ich überlegt, ne, also wir sind ja auch zwei Frauen oder PerformerInnen, Künstlerinnen of Color. Und für mich ist es immer so, ich stelle mir immer sehr die Frage, wenn ich mit einer weißen Institution arbeite, wie bringe ich mein Thema Intersektionalität da rein? Das heißt, war für mich ganz wichtig, Viktor Fenningstein hat in dieser Komposition sich mit so einem Arbeiterklassenkampf auseinandergesetzt. Ganz spannend. Und dann war es für mich wichtig, dass die Körper auf der Bühne eben People of Color sind und habe eben Luisa und Maher angefragt. Mhm. Mit Luisa habe ich noch gar nicht gearbeitet vorher.
Ach, ich dachte, ihr kanntet euch von...
Wir kennen uns, seit Ewigkeiten. Wir haben nicht professionell zusammen gearbeitet mit Maher. Abdul Morti habe ich ja schon sehr viel gearbeitet und das war dann echt ein ganz schönes, also wirklich schönes Projekt.
War das das, wo die Tanja Kriebel die Kostüme gemacht hat?
Ja. Genau.
Okay.
Das war für alle, das war so ein Frauenpower-Win-Win. Wunderbares hat alles irgendwie Projekt,
gestimmt, ja, das war so stimmig alles, ja.
Was sehr schade ist, das habe ich nämlich verpasst, weil es gab die Uraufführung und dann kein Ensuite-Spiel. Also es gab jetzt nicht noch sieben Vorstellungen, es gab eine BAM im Kontext Rainy Day Festival und das war's.
Ja? Wir hoffen alle, dass es irgendwie nochmal gezeigt wird, weil es auch, also ist ja für uns alle schade. Ne?
Das
ist
immer so viel Arbeit und dann nur einmal.
Aber können wir das Stück nicht irgendwie, wir gucken jetzt mal, dass wir das in Trier irgendwo schönen Rahmen irgendwie präsentieren? Natürlich. Das wäre doch, also können wir mal schauen.
Wir haben ja mit dem Orchester auch gesprochen, es gibt eine Aufnahme, weil das war natürlich mit der Kamerate, mit Live-Musik. Aber wir haben auch mit Tanja schon gesprochen, weil es ist jetzt nicht, es ist ein Zwei-Personen-Stück. Und das war in dem Raum auch so inszeniert, dass beide relativ auf einer Fläche agieren. Mhm. Das heißt, es ist sehr, eigentlich relativ unkompliziert, wieder hochzuholen.
Mhm. Ah ja, da bleiben wir doch mal dran, dann können wir mal schauen, wa?
Ja.
So, ich habe gesagt, ja, was spricht man denn noch über Tanz und so, ne? Also jetzt haben wir eure aktuelle, letzte, größere Inszenierung von euch beiden. War das?
Oder ja, zusammen.
Beide. Dazwischen
haben wir andere Sachen.
Aber tolle Sachen gemacht.
Genau.
Okay, und was? Dann dürft ihr jetzt erstmal ein bisschen erzählen vielleicht, ja?
Ich habe jetzt letztens, die Premiere war jetzt Anfang April, am 10. April habe ich die Einstudierung von Pina Bausch, das Frühlingsopfer im Bayerischen Staatsballett in München gemacht. Das war ein großer Erfolg.
Wow.
Und ganz, ganz toll, sowieso im Nationaltheater zu arbeiten mit dem Bayerischen Staatsballett. Und dann dieses Stück von Pina Bausch, was dieses Jahr 50 Jahre alt
schon
wird.
Ja?
Wow. Ja. Und dann die Ehre zu haben, dass die Probeleitung dafür zu machen, ist schon... Also schon schön, muss ich sagen. Und dann auch mit Live-Orchester und so. Ja, wow. Ja, das war mein letztes großes Projekt.
Ja, aber Moment, Pina Bausch, ne, da war ja was. Du hast tatsächlich, warst du in der Company von Pina Bausch,
ich habe sogar noch mit Pina gearbeitet, also am Leben, also ein Jahr, aber als Gast. Also ich war nie in der Company, ich war da als Gast, ich habe ganz viele Stücke von Pina getanzt, aber nie, ich war nie in der Company. Was ich eigentlich ganz schön fand immer, weil ich mag dieses irgendwo als Gast zu sein und dann später, wenn die Produktion vorbei ist, kann man einfach Abstand nehmen, Tschüss sagen und dann was anderes machen. Das ist für meine Persönlichkeit irgendwie passend. Genau, aber ich habe noch mit Pina gearbeitet 2008, ein Jahr bevor sie gestorben ist, habe ich noch mit der gearbeitet und ich habe dieses Stück da, das Frühlingsopfer, dann mit Pina noch gelernt. Und das heißt, ich tanze dieses Stück seit 18 Jahren.
Wow.
Das ist das Stück, was ich, glaube ich, in meinem Leben am meisten getanzt habe, aber total schön, wenn ich denke, dass ich damals 18 Jahre war. Und dann, ich werde jetzt 36, deshalb 18. Mhm. Genau.
Und wie war sie? War sie eine Strenge?
Die war sehr ruhig immer. Mhm. Die saß hinter ihrem Tisch da im Probenraum in der Lichtburg und hat geraucht und hat ganz leise gesprochen immer. Und meistens hat sie immer mit den ProbeleiterInnen gesprochen und dann sie haben mit uns gesprochen. Also sehr selten ist sie selber aufgestanden, hat Korrekturen gegeben. Mhm. Also ich weiß noch, das erste Mal, dass sie zu mir kam, sie ist aufgestanden, kam zu mir und hat mich sogar angefasst und mich korrigiert. Ich dachte mir so, oh mein Gott. Also damals Pina war schon diese Goddess, ne? Also ja. Das war dieser Respekt, also sogar nach vorne zu gehen, also in der Nähe von diesem Tisch zu sein, war für alle, auch für Tänzer, die in der Company schon jahrelang waren. Das war so ein Ding. Aber irgendwie crazy, aber wenn ich heute drüber nachdenke, auch irgendwie so schön dieser Respekt irgendwie, ne, so zu haben. Es ist immer die Sache,
ich verstehe es, ne? Es ist ja was anderes, ob du sagst, ich habe jetzt Respekt vor meiner Lehrerin, weil sie einfach eine Koryphäe ist oder weil sie was schon geschafft hat in ihrem Leben. Ich habe da großen Respekt vor, da will ich mal hin, sie ist ein Vorbild. Und du sagst, sie war leise. Sascha Walz zum Beispiel war immer am Brüllen. Da war immer Gas, Stoff, Terror in der Bude, trotz allem. Also ich glaube, das ist eine Typfrage, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch immer gesagt, bei Lehrern waren immer die guten Lehrer, vor denen man Respekt, ein bisschen Angst hatte vielleicht auch, aber weil man vor deren Wissen Respekt hatte oder so. Und das war ein organisches Ding. Das haben die nicht mit dem Zeigefinger irgendwie klar gemacht. Ne? Mhm. Und das klingt mir so ein bisschen... Pina Bausch
nicht,
so.
Also Angst war nicht die Sache. Also das war keine Angst, das war wirklich so Respekt. Also für mich, also das sind meine Erinnerungen. Ne? Ich weiß, jeder hat da eine andere. Aber und ich meine, ich habe sie nur 1,5 Jahren erlebt. Also im Vergleich zu Menschen, die 40 Jahre mit Pina gearbeitet haben. Also trotzdem, ich finde es total schön, dass ich noch die Möglichkeit hatte, mit Pina selber zu arbeiten.
Naja, jetzt sitzen wir hier und ich bin stolz, dass ich mit jemandem hier sitze, der mit Pina Bausch gearbeitet hat, weißt du? Und da gibt es noch eine Verbindung. Meine Schwester findet immer, dass sie Ähnlichkeit mit Pina Bausch hat. Irgendwer hat das mal zu ihr gesagt, weil sie die Haare immer ganz streng zurück hat und immer so ein sehr knochiges Gesicht hat. Ne?
Ja,
und
stimmt. Ja,
ein bisschen, wenn Uli die Haare, du kennst Uli,
stimmt,
ne?
Uli.
Ne? Ja, das mit stimmt. Viel Fantasie, weißt du? Mit viel Fantasie. Uli, Grüße nach Luxemburg an dieser Stelle.
Grüße. Hallo Uli.
Genau, wir kennen es alle vom Salonabend. Ne? Jetzt kann man das einfach mal ganz klar so sagen. Ne? Und Hanna Ma, wir hatten an dem Abend, am Salonabend, wahnsinnig viel Text miteinander. Ich habe ganz viel auch, wow, was macht die denn? Und ich weiß nichts mehr davon. Weißt du noch, was du mir alles erzählt hast? Weil ich war sowas von, es war ein großes Thema, war dieses, es hatte auch mit Gendern zu tun, du warst sowas Politisches, wo ich dachte, jemand, der tanzt, ist doch nicht so politisch.
Naja, also wir sind ja, wir sind ja nicht, also wir sind Performerinnen, oder ich spreche für Luisa und mich, aber wir arbeiten beide sehr viel als Aktivistinnen und als Kuratorinnen. Das heißt, da ist natürlich eine intersektionale Perspektive auf, wer sieht was, wer wird gesehen, wer nimmt Raum ein, wer nimmt Platz ein, wer bekommt Fördergelder, wer bekommt Sichtbarkeit, wer bekommt andere Ressourcen. Das sind natürlich unsere Themen. Als migrantisierte und rassifizierte Personen. Ich habe auch ein Unternehmen oder eine Organisation mitgegründet, die heißt United Networks. Die sitzt tatsächlich in Trier. Wir agieren.
Moment, langsam sprechen, wenn es um Trier geht. Langsam und deutlich. Die Trier sind langsam.
Genau, es gibt eine Organisation, die heißt United Networks, die sich für BIPOC, also Black Indigenous People of Color, im Kulturbereich in Deutschland einsetzt. Wir haben eine große Bundesförderung bekommen und arbeiten jetzt seit 4 Jahren bundesweit. Haben auch eine Studie herausgegeben zum Stand von BIPOC oder People of Color in der Kunst in Deutschland. Also wir sind da sehr, wie soll ich sagen, Marktführer. Aha. Ist bis Trier noch nicht durchgedrungen, obwohl wir hier sitzen, aber ja.
Aha.
Genau, also das heißt, ein großer Unterbau unserer Arbeit, ich spreche für Luisa und mich, ist praktisch Aktivismus und Demokratiearbeit auch. Und also was gerade passiert politisch, beeinflusst uns natürlich maximal in unserer Arbeit auch. Und ich bin auch, also wir sind beide, aber ich bin auch ja sehr viel, ich komme gerade jetzt auch nochmal aus Johannesburg zurück, bin am Freitag wieder angekommen, ich bin ganz viel in Südafrika, weil meine Arbeit da sehr geschätzt wird. Ich bin da auf dem Steering Committee von auch, das ist eine Plattform, die Dance Researchers, also AkademikerInnen, die sich mit Tanz beschäftigen und Tanzpraktizierende, denen eine Plattform bietet, um sich philosophisch, soziologisch mit Tanz auseinanderzusetzen. Und da geht es natürlich um ganz andere Themen, da geht es um den globalen Süden. Und dass ich bin aus dem globalen Süden, das heißt, das ist natürlich ein wesentlicher Teil meiner Arbeit auch. Und ich bin eigentlich in ganz anderen Blasen so unterwegs, hauptsächlich eben mit People of Color oder auch schwarzen Menschen. Das heißt, das ist dann immer nochmal eine Verhandlungsarbeit, das in Trier zu adaptieren oder sich dann wieder zurechtzufinden, aber auch schön finden wir beide und wichtig, weil die Kunst soll ja verschiedene Menschen auffangen. Und da ist noch viel zu tun, dass man eben ins Theater geht. Also ich hätte es mir als Kind gewünscht, ins Theater zu gehen und mich zu sehen oder meinen Vater zu sehen oder eine schwarze Person zu sehen oder, wie du vorher gesagt hast, Diversität zu sehen. Und gerade als ich jung war, waren es nur weiße, dünne Menschen auf der Bühne. Also das war zum Beispiel für mich nicht so, dass ich ein Vorbild hatte, jemals eine Leitungsposition einnehmen zu können. Wohingegen natürlich eine in Deutschland aufgewachsene Mittelklasse- oder Upperclass-weiße Person immer denkt, ja, ich werde mal eine Leitungsposition einnehmen. Aber ne, wenn das nicht, wenn man nicht repräsentiert ist, kommt man gar nicht da drauf. So. Und ja, durch diese Arbeit auch, ich habe eine Arbeit gemacht für Johannesburg Ballet, also große Ballettkompanie. Ich wollte nie zurück zum Ballett. Aber Johannesburg Ballet, das ist eben eine Kompanie, ne, 30 Jahre Demokratie, Post-Apartheid, die verhandeln. Das Thema, was ist Ballett als weiße, exklusive Kunstform? Wie kann Ballett denn überhaupt, also hat das überhaupt noch eine Bedeutung in dieser Welt? Oder wie gehen wir damit um mit so einer Kunstform, die eigentlich geschaffen wurde, um auszuschließen? Das heißt, es war eine ganz tolle Arbeit für mich, weil ich einerseits meine ganzen Erfahrungen einbringen konnte, aber auch auf eine Art und Weise da in der Kompanie arbeiten konnte, wie man in Europa, glaube ich, noch gar nicht arbeiten kann.
So frei und so selbstbestimmt oder was kann man in Europa
also
nicht?
Ja, einerseits sind die Tänzer und Tänzerinnen da total frei und selbstbestimmt, also das ist keine Top-Down-Hierarchie. Andererseits sind die auch sehr frei in ihrem Körper, weil ich hatte erst Bedenken, weil ich auch sehr zeitgenössisch arbeite, also fast, ich mache Performance-Kunst eigentlich, ich brauche so Körper, die so sehr in sich drin sind, sehr schwer, sehr geerdet, was ich mit so Ballerinas da machen würde, aber eben weil das eine Company ist, die, glaube ich, einzigartig ist auf der Welt, war das fantastisch. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Stück geht jetzt auch auf Tour. Also wir sind im Oktober in London und dann, ja, also es ist schön dann zu sehen, was eigentlich möglich wäre und wo man hier oder wo wir hier eigentlich noch viel zu tun haben.
Viel zu tun, also das heißt, also ich so verstehe ich es jetzt, ne? Das heißt, du gehst nach Südafrika, um da arbeiten zu können, mit den Themen, mit denen du arbeitest, die du zusammenbringst oder auf die Bühne bringst, sage ich mal. Und ihr seid aber in Trier. Nee, das wirklich, das ja. Ich finde, das ist ein ganz großes Thema, egal, also in vielen Bereichen der Kunst. Nicht, weil Trier so böse ist, sondern weil es einfach eine gewisse Traditions Starrheit gibt und sie, glaube ich, in vielen deutschen Kleinstädten repräsentativ ist. Ja, also vermute ich mal, behaupte ich mal, aber sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Du bist chinesischen Ursprungs, kann man so sagen, ja, lebst in Trier, machst hier kulturelle Förderarbeit und musst aber nach Südafrika, um da mit Ballerinas zu arbeiten, so eine Arbeit machen zu können, wie die für dich Demokratiearbeit bedeutet.
Ja, also ich habe mich so ein bisschen mit dem, ich sag mal, mit den Institutionen oder mit dem Ballett wieder versöhnt, weil ich gemerkt habe, oh, es geht und so, es ist richtig toll. Also es ist keine, ich hatte erst Bedenken, in so eine Company zu gehen, ob ich auch irgendwie autoritärer sein muss. Also ich arbeite sehr viel mit Performerinnen, mir ist es eigentlich egal, wie die aussehen, mir ist es egal, was die für eine Technik haben. Ich will eigentlich die Seele sehen. Das, so arbeite ich. Mhm. Ich will, und das ist auch, warum eigentlich, ich glaube, das ist der Grund, warum viele Tänzer und Tänzerinnen es sehr lieben, mit mir zu arbeiten, weil ich will ihr Inneres sehen und ich will, dass sie ihren Ausdruck finden in die Welt. Und das ist halt manchmal in der, also ich war auch schon als Gast an einer Ballettkompanie und dann habe ich gesagt, hier so, jetzt improvisiert mal, und dann sind die total überfordert und sind so, hä, wie, aber du bist die Choreografin, mach doch mal 5, 6, 7, 8, und dann wollen die auch 5, 6, 7, 8 und das will ich aber nicht. Also das heißt, das ist immer so eine Glückssache, ob das dann auch funktioniert, aber das funktioniert sehr gut. Also ich habe jetzt auch an der Bundeskunsthalle ein großes Projekt gemacht, ein dekoloniales Projekt, was sich mit europäischer Tanzgeschichte auseinandersetzt, auch mit einem großen akademischen Hintergrund. Aber eigentlich das Interessante ist, finde ich, gerade wenn man auf Rheinland-Pfalz und Trier blickt, dass ich hier dann immer noch mal versuche zu erklären, was ich dann so mache. Und dann ist immer so, ja, aber Frau Ma, wo ist denn der Rheinland-Pfalz-Bezug? Weil dann steht halt nichts drin.
Wo ist der Rheinland-Pfalz-Bezug?
Ja. Also der ist immer ganz wichtig, auch bei, wenn ich eine Förderung bekomme. Und im Rahmen der Landesausstellungen habe ich ja auch Projekte gemacht, dieses Projekt Invasions, das ist auch getourt nach Südafrika, das ist ein feministisches Projekt. Sehr erfolgreich. Das ist auch im Rahmen der Landesausstellung entstanden, Untergang des Römischen Reiches. Aber ich habe halt versucht, so diese, also das hieß Invasions, weil es ging um Eindringen, es ging um Invasionen, aber wir haben das auch auf eine körperlich-biologische Ebene gebracht. Also verschiedene Invasionen, ob es Bakterien sind oder Viren oder aber auch, also die Performers auf der Bühne, die waren gleichzeitig ein Bakterium, eine Army, ein Territorium, ein Land. Und das ist was, wo ich dann sage, ich muss halt immer so eine Brücke bauen, damit es dann auch den Rheinland-Pfalz-Bezug hat. Andererseits bin ich seit über 20 Jahren in Rheinland-Pfalz, also ich bin ja der Rheinland-Pfalz-Bezug.
Ja, das stimmt.
Ist ja dieses typische
Migrant. Du bist ja der Rheinland-Pfalz-Bezug.
Das ist die migrantische, also das ist eigentlich eine koloniale Kontinuität, dass man dann immer sich erklären muss. Weil es gibt, ja, also Rheinland-Pfalz ist ein Teil der Welt und die ganze Welt ist divers. Also ich muss eigentlich den Rheinland-Pfalz-Bezug nicht mit Römern, Wein oder wie auch immer erklären. Aber es ist halt so, dass, glaube ich, gerade im Kulturbereich immer noch sehr viel sich so um die Weinrebe rankt oder wie auch immer man es ausdrücken will. Und Luisa ist auch der Rheinland-Pfalz-Bezug. Und unsere Themen, uns hier zu verorten, hier Heimat zu finden, aber auch zu claimen, dass wir hier sind. Also ich habe für den Fonds Darstellende Künstler, das ist einer der großen Bundesagenturen, die Kultur fördert, auch ein Essay geschrieben in der Publikation letztes Jahr, wo es darum ging, dass ich immer gefragt werde, ja, wo kommst du denn her? Und das ist, glaube ich, so als Person of Color sowieso schon so eine Frage. Ja, wo komme ich her?
Ich hatte das gestern beim Prödelkiez.
Das habe ich aber auch gestern beim Prödelkiez. Und diese Frage, das stört mich das immer noch.
Jetzt sage ich es euch mal, als Rheinland-Pfälzerin, ja, jetzt muss ich mich mal wehren, ne? Weil es ist total schwierig, weil ich mit dem Bewusstsein ranzugehen, natürlich, ihr habt einen sogenannten Migrationshintergrund, ja, so. Wie spreche ich das am besten so an? Also ich habe das nicht von Hause aus mitbekommen. Ich trainiere das noch. Ich bin jetzt Mitte 50, okay. Meine Generation. Ja. Du warst eine Chinesin, weißt du, die ist eine Brasilianerin und damit ist der Käse gelutscht. Ja, das darf man nicht vergessen. Natürlich ist der Käse damit nicht gelutscht, aber ich mich für aufgeklärt halte, für emanzipiert halte, für meine Generation, alles immer im Rahmen dessen, was man als Sozialisation mitbekommen hat. Ne? Aber ich mache den Fehler auch immer. Und die Eva Mater, die auch hier war, hat gesagt, es ist ganz einfach, Simi. Du setzt einfach den Menschen davor und sagst, Mensch mit. Mensch mit. Und das versuche ich mir wirklich einzubringen. Einfach für das Praktische schnell mal so dahingesagt. Weil ich so schnell was dahingesagt habe, was falsch ist in dem Kontext. Ich das Bewusstsein zwar habe, aber ich kann es noch nicht. Ich kann es noch nicht. Seid da, seht mir das nach, bitte. Kann ich da nur sagen. Ne? Ich finde das überraschend intellektuell hier alles, ehrlich gesagt.
Das ist doch gut.
Also, weil wir dann so meine Tänzerin war. Ich dachte, machen alle mal ein Plié. Machen alle mal ein Plié hier in unserem kleinen Stübchen, ne? Und dann zeige ich auch, was ich kann. Un, deux, trois. Und den hier und so, ne?
Und alle
anyway,
machen Spagat.
Nein, ich bin wirklich, also von dir wusste, wir hatten ja auch schon ganz viel Projekt, yeah. Bla, bla, bla. Und so, da wusste ich auch schon. Und, Luisa, hier. Jetzt nochmal zurück nach Rheinland-Pfalz, damit wir auch Gelder bekommen für den Podcast. Kriege ich nämlich nicht, habe ich nicht. Ich hab,
hast du nicht?
Nee, noch nicht. Ich habe auch noch nicht so richtig beantragt, muss ich sagen, weil ich keine Zeit dafür habe. Und ich habe immer gedacht, dass man, wenn man so dazwischen Sachen macht, kommt immer irgendjemand und sagt, ach, du machst da aber was Schönes. Ne? Weil in Berlin habe ich 10 Jahre nachhaltiges Fernsehen ohne Geld gemacht. Da ging das tatsächlich, weil die Leute einfach dachten, wir machen da was, das ist schön, was ihr macht. Braucht ihr da Hilfe? Ach, dann machen wir das mal so und so. Und irgendwie habe ich dann nie drüber nachgedacht. Deswegen fällt mir das so schwer, hier mich quasi auch ein bisschen zu verkaufen. Das nur am Rande. Was macht denn eine Hanna Ma und eine Luisa Brass Batista? Wie kommt ihr denn überhaupt nach Trier? Wie kommt ihr denn nach Rheinland-Pfalz? Also das muss man wahrscheinlich wegen der Kerle.
Nee, wegen dem Theater.
Ja, wir waren beide im Theater. Genau.
Aha.
Wir haben beide mal hier im Theater getanzt.
Ich wurde eingeladen, nach Trier zu kommen. Na, du auch, ne? Oder hast du ein Vortanzen gemacht?
Nee, ich habe ein Vortanzen gemacht, aber das ist ja ganz lang her. Das war eine Ballettkompanie damals.
Ja.
Ich weiß noch, ich kam an und dann habe ich den Job gekriegt, dann habe ich geweint.
Das ist super.
Aber ich war halt Balletttänzerin und hatte den Job. Ne? Also da kann man nicht Nein sagen, weil die fielen nicht vom Himmel, die Jobs.
Oh, wie gut. Und dann kamst du woher? Als du dann nach Trier kamst?
Aus Freiburg.
Theater? Aus Freiburg. Aha.
Genau.
Und dann habt ihr euch am Stadttheater, wie kamst du
denn? Nein, war so, ich kam 2015 eingeladen von der Susanne Linke, die hier dann die künstlerische Leitung von der Tanzkompanie bekommen hat. Sie hat mich eingeladen. Ich dachte so, Gott, okay, Trier, alles klar. Ich war vorher in Wuppertal mit Pina, aber auch mit anderen, also mit Susanne Linke. Ich habe, also ja, NRW halt, ne? Also es ist bunt, es ist passiert viel.
Und Wuppertal, entschuldige, wenn Wuppertal. Ich reingrätsche, ist ja so ziemlich das LA des Tanzes, oder?
Ja, und es ist passiert halt so viel da in der Region. Also es ist so geil, es ist wirklich so toll, was da also in der Kunst passiert. Es ist so bunt und vielfältig. Und dann, okay, Trier, alles klar. Und dann komme ich nach Trier und dann, wir haben uns eigentlich zufällig nach irgendeiner...
Als Luisa im Theater war ich ja schon nicht mehr im Theater.
Genau.
Und dann haben sich unsere Wege trotzdem irgendwie gekreuzt.
Und erstmal war nur so, hallo, hi.
Wir kannten
hier.
Uns ja. So, ja. Wobei ich war mega dankbar, als uns an der Linke hier war. Also es war wirklich so...
Was oft in unseren Vorstellungen.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Also es war die Zeit, da war das Theater mal ganz kurz interessant so. Mm, mm, mm. Aber ich bin ja dann auch, also ich bin auch geblieben, weil ich habe dann, als ich gekündigt habe am Theater, habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht mehr in dem Ensemble sein, ich muss mich weiterentwickeln und so. Dann wollte ich entweder nach Brüssel oder Berlin gehen und dann habe ich gemerkt, boah, das kann ich mir echt nicht geben. Mhm. Ich habe mich dann entschieden, schon also als Freiberuflerin, ich habe alles möglich gemacht. Ich war dann auch, auf der Expo in Shanghai und ich habe ganz viele Projekte gemacht, aber ich bin trotzdem dann hier geblieben. Mhm. Ja.
Und du bist ja auch?
Ich war 3 Jahre im Towns Ensemble mit der Susanne Linke, dann gab es die Leitungswechsel. Dann wurde ich eingeladen in das Schauspielensemble. Zu gehen von Manfred Langner. Und dann war ich 4 Jahre im Schauspielensemble.
Das heißt, du hast Schauspiel gemacht, kein Tanz?
Ich habe ja, ich habe auch choreografiert, ich habe auch inszeniert, aber ich stand auf der Bühne als Schauspielerin, ja.
Okay.
Natürlich habe ich auch getanzt und so, ne, in manchen Stücken und so. Und auch weiter meine Projekte so freiberuflich hier und da gemacht als Tänzerin, weil ich habe nie wirklich aufgehört zu tanzen. Aber Und dann nach 4 Jahren dachte ich, jetzt ist Zeit zu gehen. Ich war insgesamt 14 Jahre fest engagiert, also von mit vorher und nachher und alles sofort. Mhm. Ich dachte, jetzt muss ich irgendwie, ich brauche jetzt Luft. Und dann, das war 2022, Sommer. Und seitdem hatte ich einfach keine Zeit. Also alle denken so, du bist jetzt nicht mehr fest engagiert. Warum bist du noch in Trier? Und ich so, erstens habe ich keine Zeit, umzuziehen. Und zweitens, ich finde es so toll, weil ich bin so viel unterwegs. Und dann, wenn ich dann eine kleine Pause habe, kann ich einfach in Trier meine Ruhe haben. Ich finde, dafür ist Trier ganz toll, weil es hier viel Natur gibt und ich bin so ein Mensch, ich brauche Natur. Und irgendwie finde ich toll, dass ich hier auch ein bisschen ich kann runterschalten, also finde ich ganz toll. Natürlich ist es einfacher geworden, seitdem ich angefangen habe, mit Hanna zum Beispiel zu arbeiten und mit anderen Menschen, also eigentlich meistens BIPOC-Menschen.
Meistens was Menschen?
BIPOC, also Leute, Menschen, People of Color. Also
Black, Indigenous, genau. People of Color.
BIPOC. Das heißt BIPOC. Hm. Genau. Und aber ich finde es schon interessant, dass ich wohne hier, aber ich arbeite so wenig in Trier. Und das finde ich ein bisschen schade. Also seitdem ist es was mit, also es halt mit
nicht
dir.
So, wir,
ne,
haben nicht so viele Möglichkeiten. Also ich habe eigentlich schon versucht, also ich habe tatsächlich wirklich mehrere Projekte gemacht, auch gefördert durch den Fodako und so im ländlichen Raum. Also bei mir, ich lebe ja auf so einem Dorf, da ist eine ehemalige Synagoge und ich fand das extrem wichtig, dass es ein Ort ist, der nicht, also ne, der sich damit auseinandersetzt, was bedeutet das ehemalige Synagoge. Und wir haben dann, ich hatte noch Amin, das ist eine ägyptische Künstlerin zu Gast. Also ich habe verschiedene Sachen da gemacht, Konzerte, Symposium. Und dann gab es eben auch 2 so Labs, also Residenzen für People of Color im Dorf.
Ah, interessant.
Also das ist einerseits so eine Diversität im Dorf, weil ja, ich sage immer, der Rassismus wird nicht weniger dadurch, dass die Leute einfach keine Menschen of Color treffen.
Ganz im Gegenteil.
Ne? Also im Gegenteil.
Wissen wir ja jetzt.
Und das ist eine somatische Arbeit. Also wenn ich Angst vor einer schwarzen Person habe, dann kann ich das nicht intellektuell lösen. Das ist ja was kulturell in Deutschland oder in Europa oder in der Welt sowieso seit der Kolonialgeschichte oder ist ja eigentlich, wir sind ja immer noch in der Kolonialgeschichte drin eigentlich. Das ist einfach so in einem drin, dass es aufgearbeitet werden darf. Und zwar eben in einem Begegnungsmoment. Wobei, also das ist auch ein United Networks Projekt. Wir machen das auch, ein Kollege von mir, der macht das in Bresen, in Sachsen-Anhalt auch, in so einem Dorf.
Oh, viel Spaß auch. Wobei, wo ist es?
In Wawern.
In Wawern ist bei Konz Saarburg,
genau,
da oben?
Genau, ein bisschen weiter. Und also das sind so Projekte, die halte ich für sehr wertvoll, weil ich natürlich auch mein Vater kam ja nach Deutschland und ich hatte ja nie eine Wahl. Ich konnte das Kind nicht sagen, hier, ich brauche jetzt aber andere People of Color um mich rum. Also ich bin ganz unter weißen Menschen als chinesisches Kind aufgewachsen. Mir hat natürlich viel gefehlt. Mein Vater ist irgendwann, der war schwerer Alkoholiker oder beziehungsweise war das einfach so eine Situation, wo meine Eltern, glaube ich, auch zu naiv waren, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn ein Mann aus Hongkong nach Berchtesgaden zieht. Und sie waren alle sehr, naja, es war halt irgendwie Liebe und sie haben es versucht, aber was es wirklich bedeutet, wie sich das anfühlt, wenn man immer angeguckt wird, wenn immer, also der Other ist, also das habe ich ja als Kind noch erlebt, mein Bruder und für meinen Vater war es natürlich, also das ist ja nicht nur Südostasien oder China oder wie Deutschland, sondern das ist ja auch noch eine Metropole und dann so.
Dann noch ein
also
Dorf.
Da waren verschiedene Dinge zu verhandeln und das haben die, glaube ich, einfach unterschätzt. Mein Vater hat das einfach nicht geschafft. Ne? Also der hat es auch gescheitert dann letztendlich. Der war schwerer Alkoholiker, ist zurück nach Hongkong gegangen und aber der hatte ja schon keine Wurzeln, er war ein Flüchtlingskind so. Mhm. Also das ist was, wo ich denke, aber hätte ich damals so zum Beispiel eine, also das war die Zeit, da hat man noch, ich sag's jetzt einmal, obwohl ich es eigentlich nicht reproduzieren will, das war diese Ching-Chang-Chung-Zeit und ich als chinesisches Kind habe sogar mitgesungen, weil es haben alle gesungen, also habe ich es auch gesungen. Also ich hätte damals irgendwie so eine, ich benutze auch wieder das Wort, so eine Woke oder eine Lehrerin gebraucht oder einen Lehrer oder eine Tante oder ein Onkel oder eine befreundete Person, die mich vor diesem Rassismus schützt, der mir gar nicht bewusst war. Mhm. Mir wird es erst jetzt bewusst, was dieses Gefühl war als Kind, immer so, ich hatte immer Angst irgendwie so vor den Menschen. Und ich habe eigentlich nicht gemerkt, dass ich hatte nie vor einzelnen Menschen Angst, aber ich hatte Angst davor, in dieser bayerischen Gesellschaft zu sein und ich habe es nicht, also und irgendwie beobachtet zu werden so, vor dem Gaze. Und das konnte ich als Kind natürlich überhaupt nicht identifizieren, das kann ich jetzt als Erwachsene viel später identifizieren, weil das war natürlich so, Franz Fanon hat gesagt, das Wasser, in dem man schwimmt, hat ein Gewicht. Aber du fühlst das Wasser nicht, du kennst ja kein anderes Wasser. Und deswegen ist es für mich so wichtig auch zu sagen, wenn ich die eine Person bin, die dem einen Kind of Color oder der einen Person of Color so ein bisschen Rückhalt geben kann und Ally sein kann oder wo man sich mal anguckt und weiß, so. Und das fehlt halt in den ländlichen Räumen komplett. Ja, also absolut, immer mehr. Beziehungsweise die Personen, die dann da landen, weil sie eben eine Flucht hinter sich haben oder dann in so ein Dorf gesteckt werden. Die müssen dann alleine da irgendwie klarkommen.
Sorry fürs Reingrätschen, Leute. Ich bin die KI-Simi. Bevor es weitergeht, muss ich Werbung machen. Dazwischen rauch dich. Wenn du willst, dass dieser Podcast weiter wächst, laut bleibt und seinen Charme nicht nur in Trier versprüht, dann werde dazwischen Unterstützerin. Erhalte exklusive Episoden, Fame durch Erwähnung im Abspann und Einladungen zu Dazwischenveranstaltungen. Werde Teil von Dazwischen und hilf mit, diesen besonderen Raum für alles Dazwischen offen zu halten. Details auf dazwischen.podigy.io.
Und da denke ich mir, ist es deutlich wichtiger als in der Metropole, wo man immer irgendwie eine Community findet, dass dann da auch was passiert irgendwie.
Wobei ich muss sagen, das hatte ich auch, habe ich eigentlich in jeder Folge jetzt, weil das immer irgendwie Thema wird, egal in welchem Kontext man sich unterhält. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch an der Schule einen jungen Syrer gehabt, der in der Gruppe überhaupt nicht klar kam. Und wo ich irgendwann, genau, und er erzählte, er wohnt in irgendeinem Kaff, Rahlingen. Und ich so, ach Gott, du armer Junge, weil ich gleich dachte, das muss ja die Hölle sein. Also, ne, so, und er sagt, ja, wir sind die einzigen syrischen Menschen aus Syrien, die da wohnen. Und sag ich, ja, wie ist es denn da? Und dann sagt er, nein, es ist total nett. Es ist total nett und die sind alle okay zu uns und die erklären uns was, gibt es auch.
Weißt genau, du? Ich glaube, es gibt beides.
Es ist aber wirklich, ich glaube, das ist ein glücklicher Zufall und ich glaube nicht, dass es die Regel ist.
Weil die Leute immer noch wegen unserer Vergangenheit oder wegen der deutschen Vergangenheit sagen, ja, aber rassistische Menschen sind die Nazis, sind die mit den Springerstiefeln. Ist aber nicht so, wenn du nicht weißt, ja, also lass das Kind halt nicht als indigenen Menschen im Fasching gehen. Oder, ne, also so diese Kleinigkeiten, da wo es anfängt. Und die Bereitschaft, sich zu sich hinzugucken und zu sagen, klar, wir haben alle die Schubladen, wir sind ja alle damit aufgewachsen. Also, und zwar auf der ganzen Welt wachsen wir auf.
Voilà.
Das heißt,
überall.
Der Weg überall. Zur Verbindung und zur Gemeinschaft und zur Community ist, sich selbst zu hinterfragen und immer wieder zu sagen, ich habe auch Leute missgegendert, aber einfach so diese Offenheit, sich darüber auszutauschen und sich bewusst zu sein, dass wir halt einfach Fehler machen alle.
Und das ist auch okay.
Und das ist okay. Und das ist total okay. Aber
solange man dann offen dafür ist und auch lernen möchte. Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig.
Ich glaube sogar, dass diese Fehler dahingehend sogar so gut okay sind, dass es zur Verbindung von den Bubbles führt. Weil wir sind ja hier, wir sind ja die Guten. Verstehst du? Das ist ja leicht. Ne? Wir sind gebildet, wir haben uns was erkämpft, wir sind emanzipatorisch unterwegs und so weiter. Das ist ja auch nicht die Regel. Ne? Also und das ist, glaube ich, was wir oft vergessen, egal in welchem Bereich. Frage wäre zum Beispiel, also das interessiert mich tatsächlich, ist es nicht so, dass zum Beispiel Tanztheater als Disziplin, als Kulturangebot nicht leider auch sehr viel Bubble trifft und sehr wenig Down-to-Earth-Nachbarn? Fragezeichen. Ich habe hier zwei nickende Damen, ja, bitte?
Ja, also auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, also für mich, ich glaube für dich auch, warum wir nicht nur, in Anführungsstrichen, Tänzerinnen sind oder nicht nur im Tanztheater Bubble bewegen. Also ich bin auch Schauspielerin, ich bin auch Sängerin, ich bin auch, wir kuratieren Festivals, wir produzieren auch, wir sind Aktivistinnen, wir sind einfach alles, weil es, also ich bin so ein Mensch, ich finde diese Bubble so langweilig. Als Kind schon, ich war immer, ich werde ganz schnell gelangweilt. Und ich finde, wenn man anfängt so, ja, nur in der Bubble zu sein, es ist einfach so klar, es wird alles so klein gedacht. Und natürlich gibt's das, die Tanztheater-Bubble.
Und die Bubble ist viel Machterhalt. Also das ist ja das, da wird nicht Community-Arbeit gemacht, um zu sagen, hey, wir gucken uns mal an, wie viel Geld steckt im Fördertopf. Hey, ihr hattet das doch letztes Jahr oder wir hatten es letztes Jahr. Lass uns mal gucken, dass es irgendwie gerecht aufgeteilt wird. Und ich stelle mal keinen Antrag, sondern es geht halt drum, wer kriegt die Kohle so letztendlich. Mhm. Und das ist nicht Community-Arbeit. Und das ist eigentlich, wie die Kunstszene immer noch funktioniert. Wenn man es einmal weiß, wie es läuft, versucht man, dieses Wissen nicht zu teilen. Und das ist völlig gegenläufig zu dem, was wir eigentlich wollen und was wir eigentlich behaupten. Mhm. Weil die Kunst trägt die Demokratie. Das heißt, es geht aber auch wirklich darum zu gucken, wer hat was, wer kriegt wie viel vom Kuchen, wie funktionieren die Förderstrukturen, wer hat Anteil daran.
Und auch, wenn ich da nochmal reinquetschen darf, wo gehe ich hin mit dem Projekt, dass es vor allen Dingen auch die erreicht, die das vielleicht, die sich vielleicht ausgeschlossen fühlen von Kunst und Kultur. Du hast einen Schritt gemacht. Du bist in Wavern heißt es. Also du bist mit Hochkultur, bist du aufs flache Land gegangen.
Ich finde es viel interessanter, weil bei mir war das immer so, als ich auch angefangen habe zu produzieren und da habe ich ganz viel erst Intrigue gemacht und ich habe es dann gemerkt, dass ich, also ich mache einerseits ja große Theaterproduktionen, ich arbeite viel im Théâtre National in Luxemburg oder auch im Grand Théâtre, Théâtre de la Ville und so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich es eigentlich viel interessanter finde, was Eigenes auf dem Dorf zu machen, das sich um die ehemalige Synagoge und als Diskursraum sozusagen rankt, als mich irgendwie in den Trierer Kanon einzufügen, weil ich das Gefühl habe, dass da die Strukturen zum Teil auch sehr fest sind und nicht divers. Obwohl ich geschätzt werde und auch mich die Leute natürlich kennen und ich auch das schätze, was ich hier erreichen konnte und viel Unterstützung bekomme. Aber trotzdem sind die Institutionen, es gibt keine BIPOC-Institution, es gibt keine Institution, die für Trier West steht.
Ne? Ja, das
zum Beispiel.
Auch. Ja.
Und ich bin auch so, dass ich sage, also ich bin inzwischen irgendwie Akademikerin und auf Panels, aber eigentlich bin ich total working class. Da komme ich her und da fühle ich mich zu Hause. Und das gibt's ja noch nicht. Also keine, das Theater Trier West oder so, wo man wirklich sagt, das ist für, das ich ist finde nicht das, für, ja. für eine sich selbst deklarierende Elite oder für eine Upper Class oder irgendwie für sehen und gesehen werden, sondern einfach wirklich um Menschen zu begegnen. Und
das Theater um die Ecke.
Schade, genau.
Das Theater um die Ecke. Lass uns einfach mal rübergehen.
Ich finde es schade, dass das Theater.
Genau. Oder nur was trinken, weil du weißt, das sind noch andere Leute da.
Ja, und da ist auch noch eine Bar unten im Theater, Begegnungsstätte.
Ich finde es schade, dass Theater, so wie du gesagt hast, bildende Kunst ist für reiche Leute. Ich finde es schade, wenn Theater auch nur für reiche Leute ist oder für intellektuelle Leute. Warum dürfen nicht? Oder warum fühlen sich die Leute jetzt, okay, lass uns jetzt Trier West nehmen, sie fühlen sich nicht wohl, ins Theater zu gehen. Das habe ich schon so oft gehört. Und ich kenne ganz viele Leute, die sich einfach nicht trauen, ins Theater zu gehen. Hier, in Trier. Mhm. Weil die gehen da rein, die fühlen sich nicht repräsentiert. Manchmal denken die, ich habe die passende Klamotten nicht, da reinzugehen. Was ist das denn für Kunst sollte wirklich, also Theater sollte nicht so sein. Ich finde das sehr, sehr schade. Und ich glaube, das würde so schön sein. Also das braucht Trier. Also nicht nur Trier, das ist nicht nur in Trier, aber das ist so wichtig heutzutage. Vor allem, wenn man merkt, dass die Zahlen in den Zuschauerräumen, ich spreche jetzt nicht von Trier, aber so, dass das nicht mehr so viele Leute ins Theater gehen. Mhm. Also ich glaube, das Theater muss zugänglicher sein. Also Theater generell muss zugänglicher sein. Für alle, nicht nur für die weißen Elitärleute, intellektuelle Leute, die gerne da vor der Vorstellung Champagner trinken oder sowas.
Mhm. Und das ist, da ist es das gleiche Problem, was sozusagen mit der Integrationspolitik gemacht wurde, weil ich zum Beispiel, ich war immer integriert, aber ich habe jetzt erst verstanden, dass ich nicht integriert sein wollte, sondern ich wollte Belonging, ich wollte Zugehörigkeit. Das heißt, ich wollte, dass verstanden wird, dass ich vielleicht kein Brot essen will, sondern lieber Suppe oder so. Also wir als Kinder, als mein Vater nicht mehr da war, war es so, meine Mutter war eh cool, aber wir haben halt kein Brot gegessen. Und das ist ja dann oft, das sind so Kleinigkeiten, aber das verstanden wird nicht, du darfst hier rein, du darfst alles mitmachen, was wir machen, sondern was brauchst du, damit du dich wohlfühlst? Aha, du isst kein Brot, du kriegst eine Suppe so oder Reis. Und das ist der Unterschied zwischen Zugehörigkeit und Integration. Und ich glaube, die Theater sind auch so, ja, wir dürft ja alle kommen. Ja, aber warum soll ich kommen? Ich habe überhaupt nichts mit diesem Haus zu tun. Ich habe keine Verbindung. Also ich, there is no belonging. So. Und das ist,
da keine ich, Identifikation auch. Identifizieren sich nicht. Also mit den Stücken, mit dem Spielplan.
Unser, es muss unser Theater sein, es muss unser Ort sein, es
Spielplan.
Muss unser Platz
Spielplan.
Sein. Spielplan. Stichwort. Die Themen.
Identifikation mit den Stücken, die auf dem Spielplan sind. Mhm. Dann wie, genau, was, also jetzt Foyer. Natürlich ist es toll, vor der Vorstellung was trinken, aber wie ist dieses das Foyer? Wie sieht das aus? Was für Musik wird da gespielt? Ne? Also es sind so viele Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten sind, aber das ist alles so wichtig. Wo wird es auch gespielt? Muss es immer im Haus sein? Mhm. Können wir nicht mehr Straßentheater machen? Einfach auch nach Trier West gehen? Aber auf der Straße spielen?
Da muss halt strukturell ganz viel verändert Eben. Werden. Und die Theater laufen immer noch so, wie die immer liefen. Und da ist Veränderung sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und dann, wenn dann so ein Projekt nicht funktioniert, ja, wir haben ja gesagt, können alle kommen, dann kommt niemand. Ja, ist ja niemand gekommen, hat nicht funktioniert. Und das ist... Also da gab es ja auch, es gab diese 360, 360 Grad Agentinnen, das war eine Förderung von der Kulturstiftung des Bundes, dass so Diversity Agentinnen in die Theater gehen und dann da für Diversity, Equity, Inclusion die Arbeit machen. Und dann ist eine Person in so einem Riesenapparat, hatten ganz viele einen Burnout. Mhm, weil dann bist ja, du, klar. Ja, bist du für alles zuständig? Dann machst du irgendwie einen guten Plan, zu sagen, hey, ich habe hier irgendwie mit dieser Gruppe, Migrantinnengruppe, wir haben das, die wollen das, die wollen das. Und dann sagt die Leitung des Theaters, nee, wir entscheiden, wie das Projekt ist und die müssen mitmachen. Es war ganz oft so, also ich habe mich viel da auseinandergesetzt, warum diese Programme dann nicht funktionieren. Mhm. Weil es immer dieses ist, wir bieten euch was an, ihr kriegt es ja praktisch umsonst, man muss ganz dankbar sein. Aber wenn es die Menschen nicht wollen, wenn es die nicht interessiert, wenn sie nicht mitgestalten können, dann funktioniert das nicht, ist nicht nachhaltig. Und eben die der Identifikationsaspekt, der Bindungsaspekt an so ein Haus, der passiert nicht. Weil das muss langfristig sein.
Sehe ich vor mir, dass das, ich nicke nur, ich sitze hier nickend, ja. könnt ihr nicht sehen da draußen an den Endgeräten, aber. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein. Also steht so metaphorisch für ganz viele Bereiche. Das genau. ist ja jetzt nicht nur genau. das, ne? Das ist so, genau. Das ist ja, glaube ich, auch das Problem, dass wir Deutschen so mega integrativ sein wollen, aber nicht wissen, wie das geht.
Ja!
Ne? Warum es in Deutschland aber nicht funktioniert, ja. wegen dem Schuldkomplex. So. Weil das ist das, ich habe auch da viel, ja, also in dem Kontext der Organisation, die ich mitgegründet habe und mit Leid viel gesprochen darüber, dass wir den Deutschen sagen würden, so jetzt lass dir die ganze Schuld, lass mal weg. Mhm. Brauchst du nicht. Ne? Du hast es nicht getan, aber übernimm bitte die Verantwortung.
Verantwortung,
dass
genau.
Dass es nicht wieder passiert. Und so dieses Vogelstrauß-Ding, oder wir haben auch mal gesagt, wir hatten einen sehr ansprechenden Projektnamen, die Nebelkappe, die deutsche Nebelkappe, die man sich so gern überstülpt und man sieht nichts und man hört nichts und so. Das ist halt so eine Strategie, die leider, also ich habe es auch, ich komme auch aus einer Familie, in der wird überhaupt nicht gesprochen über die Vergangenheit. Keiner weiß was. Schweigen. So, wo ich denke, aber die Schuld ist halt da. Mhm. Die Schuld ist so stark, dass die schon gar nicht mehr fühlbar ist, weil die so Teil der Identität geworden ist. Und es ist ja einfach traurig.
Ja, aber das ist eine vererbte Schuld.
Das
ist eine über Generationen
transgenerational, genau.
Ja. Gott, sind wir wieder politisch. Dann lade ich mir jetzt mal hier so Choreografen Tanten ein.
Und denkst, das wird alles easy peasy.
Easy peasy.
Soft.
Aber ihr seid noch in Trier, ihr mögt die Gegend, ihr seid trotzdem hier und ich bin sehr froh, dass es so ist und dass wir uns auch getroffen haben. Wir sprechen noch weiter. Jetzt mal weg von dieser Politik hin zur Kultur wieder.
Ich habe gedacht, du gehst zum Drink des Sommers über.
Zum Drink des Sommers? Nee. Ich als trockene Trinkerin gehe mit Sicherheit nicht zum Drink des Sommers über.
Kann ja alkoholfrei sein.
Ja, das stimmt. Es gibt ja schon, es gibt ja alles alkoholfrei.
Heutzutage gibt es alles alkoholfrei.
Genau, was steht an? Habt ihr was in Planung, was ihr hier loswerden wollt?
Wir machen was zusammen bald, ne?
Ja, ganz bald.
Ja, in Trier. Echt?
Hier in Trier.
In Trier. Ihr habt gerade gesagt, in Trier ist es nicht so. Was denn? Was denn? Raus damit.
Ja, eine feministische Performance, wo es, also ein Performance-Ritual.
In Trier?
Unter dem Titel Kosmos.
Okay.
Im Rahmen der Landesausstellung. Und
Marc Aurel?
Genau, ich habe mich ein bisschen mit Marc Aurel dann auseinandergesetzt und habe versucht, meinen Zugang zu finden, weil das ja jetzt wieder so ein Thema ist, wo ich sage, wo ist jetzt mein Bezug dazu? Und da gibt's so ein, da gab's so ein schönen Spruch von ihm, das ganze Meer nur ein Tropfen. Und das habe ich sozusagen als Anhangspunkt genommen oder als Tropfen für unsere Performance, wo es darum geht, auch wirklich Menschen zu verbinden. Also performativ kommen wir zusammen und begehen ein Ritual der Gemeinschaft und des Friedens.
Und das wird heißen, dann
Kosmos.
Kann man
Kosmos.
Kosmos.
Genau.
Findet man bei Ticket Regional.
Ticket Regional, Kosmos.
Mit K, also nicht Kosm, Englisch, sondern Kosmos.
So, liebe Hörende, ich grätsche hier aus der Postproduktion rein, denn es muss unbedingt erwähnt werden, wann und wo genau die Performance von Hannah Ma und Luisa Bras-Batista stattfindet. Und zwar gibt es zwei Vorstellungen in der Herz-Jesu-Kirche in Trier-Süd. Einmal Donnerstag, den 12. Juni um 18.30 Uhr. Die zweite Vorstellung ist dann Freitag, den 13. Juni um 19.30 Uhr. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Mitzubringen sind Teller und Besteck, warum auch immer. Nun zurück zum Podcast.
Die Performance ist im Rahmen der Landesausstellung. Genau.
Marc Aurel.
Marc Aurel.
Mhm.
Der wurde irgendwie so als Friedenskaiser bezeichnet, aber eigentlich war er immer im Krieg, seine ganze Herrschaftszeit.
Das waren ja die Herrscher leider alle damals, oder?
Ich glaube, es ging nicht anders.
Aber der war ja auch Stoiker und die Stoiker haben ja auch was ganz Sympathisches. Also das, ich glaube, dass der Marc Aurel auch ein bisschen Philosoph war, waren sie ja alle damals, glaube ich. Aber der hat auch ganz coole Sachen
gesagt.
Diese
Selbstbetrachtungen von ihm, die sind schon interessant, weil der da eigentlich sehr in die Tiefe geht, aber ich weiß auch immer nicht, wie dann das möglich ist, dass die, aber der Wunsch nach Frieden und die Theorie zum Frieden und dann die Umsetzung in die Tat.
Aber damals war es schwierig.
Heutzutage bezeichnet sich ein Donald Trump als Friedensstifter.
Also das ist ja so eine narzisstische Selbstverzerrung von, also ich glaube nicht, dass jemand in die Welt geht und sagt, ich mache was Schlechtes. Die denken alle, dass sie was Gutes machen und den Frieden oder whatever bringen. Und da fehlt, glaube ich, wieder wirklich die Verbindung mit einer, aber das fängt ja in der Kindheit an, mit einer Bubble oder mit der Kontakt mit andersdenkenden, andersfühlenden Menschen, um wirklich zu verstehen, was bedeutet Menschsein denn? Mhm. Weil wenn man in so einer Blase aufwächst, also ja.
Genau. Da sind wir wieder bei den Blasen.
Ja, man kommt immer wieder dahin, dass es Schnittmengen geben muss. Ja. Und dass das, dieses, also, aber auch immer nur möglich mit Selbstreflexion.
Ja.
Es geht nie ohne sich selbst anzugucken. Und das hatte ich jetzt wirklich in der letzten Folge mit Michael Schmidt-Salomon. Dieses, dass wir so früh wie möglich einfach nur anfangen sollten, dass wir als Menschen begreifen, dass wir für unser eigenes Glück verantwortlich sind
ja.
und dass das Spaß machen kann
ja.
und nicht nur viel Arbeit bedeutet,
ja.
sondern dass das wirklich Glück und Kraft geben kann und nicht und dass nicht jeder, das muss nicht jeder, aber es kann jeder, es darf jeder, aber Liebe zu sich selbst von früh an und sowas, ne? Und das haben wir irgendwie verloren. Oder wir hatten es noch nie.
Wir leben
ich weiß
auch
es
in
nicht.
Einer Kultur, die sehr autoritätenhörig ist. Ne? Ich
ja.
glaube schon,
in
dass das in Deutschland
ja.
ganz extrem ist und
ja.
dass niemand so oder dass der Autorität nicht mehr zu vertrauen ist, weil die auch nicht weiß, was sie tut, so, das ist noch nicht angekommen und man möchte gerne Verantwortung abgeben und jemand anderen machen lassen. Mhm. Und das ist halt auch ein großes Problem.
Ja.
Und dass es aber eben keine Pflicht ist oder nichts Schweres, sich zu ermächtigen und selbst wirksam zu werden, sondern was Schönes, ne? Weil man Gesellschaft gestalten kann und weil man ein Mensch sein kann, der wertvoll ist für die Gemeinschaft. Aber das ist vielleicht auch viel dieses, also was man, glaube ich, in jeder kleinen Bubble oder auch im Dorfkontext, was denken die anderen, was sagen die, was sagt der, dann gucken die und so. Und das ist ja, da wird man halt als Kind schon dahin gebrieft, sich viel zu viele Gedanken drüber zu machen, was andere denken oder sagen könnten. Und dann ist natürlich das eigene Wesen total gebremst im Selbstausdruck und auch darin, sich zu engagieren vielleicht. Ich glaube, die Kinder versuchen es schon viel. Aber wenn sie es ganz oft versucht haben und werden nicht gehört, nicht gesehen, sie können sich nicht einbringen, sie können nicht mitgestalten, dann geben die auch irgendwann auf.
Ja.
Ja, gibt's noch was Lustiges? Gibt's noch was Schönes, ihr Damen?
Lustigste Momente auf der Bühne.
Oh, oder hinter der Bühne. Oh,
also ich meine, ja, ich, nee, also reduziere ich euch jetzt mal extra, ich reduziere euch nochmal zurück, weißt du, so, auf das, was ihr seid. Zwei schöne Frauen, die mit Tanz ihren Lebensunterhalt verdienen, die Kunst machen und Emanzipationsarbeit leisten. Ja. So, letzten Film, den ihr gesehen habt, der euch gefallen hat. Vielleicht noch was Leichtes für Dazwischenhörer da draußen.
Ich gucke gerade zum zweiten Mal auf Netflix tatsächlich Mo. Also es geht um eine palästinensische Familie und Mo, das ist ein US-amerikanischer palästinensischer Comedian.
Aha.
Diese Serie ist wirklich sehr zu empfehlen.
Ist sie unterhaltsam? Ist es hart? Ist es?
Es ist witzig, aber man will irgendwie gleichzeitig weinen und lachen. Es ist wirklich, also ich sehr zu empfehlen.
Okay, Mo.
Mo, M-O, wie M-O. Mohammed, aber die Serie ist M-O.
Und du? Luisa?
Den letzten guten Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich den brasilianischen Film, der den Oscar gewonnen hat. Habt ihr den gesehen? Ja, war hier eigentlich in Trier auch bei Broadway. Sehr schöner Film, sehr hart auch, weil es spielt in der Zeit der Diktatur, Militärdiktatur in Brasilien.
Aha.
Aber ich war irgendwie total überrascht, wie so ein Film auch so schön sein kann. Also schön und also es ist krass, aber das Wort ist wirklich schön, weil es geht, natürlich erzählt, dass das ist die Geschichte einer Familie, die komplett zerstört wird, weil der Mann dann verhaftet wird und irgendwann umgebracht wird und dann die komplette Familie lebt einfach in Angst, weil, ne, Diktaturzeit.
Ich glaube, den habe ich gesehen. Wie hieß der?
Auf Deutsch immer hier, glaube ich, auf Deutsch.
Mit dieser Frau, die sich dann quasi als der Mann weg ist, alleine irgendwie durchschlägt und auch politisch
genau,
wird,
ja,
sich das selbst so politisiert,
ja, genau,
obwohl sie gar nicht politisch ist,
die war eine
sondern
Hausfrau.
Aus einem humanistischen, organischen Thema raus wird sie plötzlich wahnsinnig politisch.
Genau,
den habe ich gesehen, der lief aber, glaube ich, ganz kurz nur.
Genau, leider, ja.
Schwarz-Weiß, war das nicht auch Schwarz-Weiß?
Nein.
Spielt aber so 50er, frühe 50er, späte 40er?
Das ist 60er Jahre.
Oder 60er.
Anfang der Diktaturzeit.
Okay. Ja,
also Mitte
aber das,
60er
das ist
Jahre,
der Film gewesen.
Genau, ja. Ja. Ja, aber ich fand den irgendwie auch so schön, weil es geht auch um diese Frau, die einfach so, die natürlich ist ein Opfer der Diktatur, aber sie kämpft sich total durch und wird einfach von, also nichts gegen Hausfrau sein, aber meine Mama zum Beispiel, die ist eine Hausfrau, aber dieses von komplett Hausfrau nur zu Hause, schönes Leben und dann plötzlich wird sie Staatsanwältin und kämpft für die Rechte der indigenen Bevölkerung in Brasilien und ist einfach wow, einfach so. Aber also die Schönheit in diesem Drama, ne, in dieser Traurigkeit. Also ich fand es total. Also ich empfehle es sehr. Also gibt Kraft.
Man geht aus dem Film raus und ist positiv gestimmt und hat nicht Hängeschultern.
Ja, also das ist auch irgendwie sehr brasilianisch, finde ich. Also wir leben in dieser Traurigkeit. Es ist alles total schwer, aber trotzdem finden wir jeden Tag die Kraft weiterzugehen. Also ich hab, für mich war das so, wow, das ist so brasilianisch irgendwie. Und irgendwie, ja, wir alle denken so, Brasilien sind alle so glücklich und Samba und Caipirinha und la 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 la. Aber eigentlich, also du kennst das, ne? Also das Leben in Brasilien ist einfach so total hart, aber es ist total, total erstaunlich zu merken, wie diese Leute da Lebenskraft und Lebensfreude haben, trotz allem. Also ich finde das total stark. Ja.
Ja, jetzt haben wir das Wort Lebensfreude nochmal im Gespräch gehabt, so auch schön. Ne? Demut, ja, die Demut.
Also wirklich Menschen, die gehungert haben und nichts hatten.
Man freut sich für wenig. Also ich, ne,
sowas. Ja, das ist schon, finde ich, deutlich, also einfach, man sieht Global South und Global North und du siehst, wie gut es den Menschen hier eigentlich geht und trotzdem, aber das ist die Kapitalismusfalle, glaube ich. Also, dass Menschen, die sehr viel haben, eigentlich trotzdem nie genug haben und irgendwie unglücklich sind und sich leer fühlen, weil das Leben sich viel um materielle Dinge dreht und ja, die geben halt auch dann nichts zurück.
Du hattest gestern übrigens eine verdammt geile Jacke an. Nee, weil es geht ja beides, ne? Deswegen ist mir das ganz wichtig. Wir sind ja jetzt nicht hier, wir leben ja jetzt nicht alle, wir drei hier, keine Ahnung, nur für die armen Eisbären. So ist es ja auch nicht.
Nein, nein.
Ne? Also, und diese Jacke ist super geil. Eine pinkfarbene Echtlederjacke, aber so ein schön, schickes ja. Teil. Wirklich.
Ja.
Wirklich.
Aber ja. Das ist ja auch, also wir sind ja auch alle, da können wir zu dritt uns ja irgendwie vereinen mit das, also ich habe sehr zu Anfang, als ich angefangen habe, so zu kreieren und dann habe ich irgendwie für mich definiert, ich will Schönheit und Wahrheit. Mhm. Und das sind, finde ich, also das ist auch so Kunst, die schätze ich sehr, wenn die auch schön ist oder ästhetisch oder ne, schön, also definiert auf eine, also Schönheit in Kombination mit Wahrheit, finde ich, ist oft etwas, wenn etwas sich auf diese Art und Weise öffnet oder präsentiert, dann berührt mich das ganz tief im Herzen. Und deswegen glaube ich, das ist schon Teil des Ganzen auch. Ich merke das immer, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich nicht kochen und ich kann mich irgendwie nicht kleiden. Ich habe keinen Flow, dann fehlt mir die Ästhetik, mir fehlt das, Dinge zusammen zu tun, Spices, wie auch immer. Also es geht dann Hand in Hand und dann merke ich, wie wichtig das ist, auch irgendwie zu erscheinen oder auch sich zu kleiden. Das ist einfach wichtig. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, das ist alles total oberflächlich und wir gehen nur in die Tiefe, sondern es ist ja Teil unseres Wesens eigentlich auch und des Selbstausdrucks. Und der Tanz, also ne, auch um zur Lebensfreude zu kommen, ich glaube, bei mir war es ja auch so, mein Vater hat nicht Kantonesisch mit mir gesprochen und mir hat irgendwie immer eine Sprache gefehlt. Und die Körpersprache, das ist eigentlich die wichtigste Sprache dann auch für mich geworden. Mhm. Und ich glaube, das ist Teil des Ganzen. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, was ist dein Lieblingskörperteil? Und ich habe gesagt, meine Haut. Und das hat so Klick bei mir gemacht, weil ich nämlich, das war mir gar nicht so bewusst, aber dann habe ich einfach gemerkt, was das für ein total geniales Organ ist. Diese Haut, die fühlt und irgendwie die Sonne und Berührung und Tanzen und Musik und es vibriert. Also dass wir einfach so in so einem Körper stecken und dann wollen wir den irgendwie optimieren oder whatever. Aber eigentlich ist es so ein Wunder, auch dass wir zum Beispiel so eine Haut haben und gerade als Tänzerinnen, ist es natürlich dann nochmal ganz toll, so diesen Ausdruck zu finden über etwas, was jenseits der Sprache ist. Mhm. Und dann auch jenseits einer Begrenzung. Jeder Körper ist individuell, jede Tänzerin, jeder Tänzer drückt sich aus und auf eine individuelle Art und Weise. Und deswegen, glaube ich, ist der Tanz so wichtig auch. Und für viele Menschen, die sehr verkopft sind, auch unangenehm. Mhm.
Das ja, weil man muss, also Menschen wollen oft immer was verstehen, ne? Vor allem im Theater. Was gar nicht Schlechtes ist. Also ich will auch was verstehen. Aber dieses, ich muss immer was verstehen, das ist, ja, also ich verstehe das. Es kann unangenehm sein, wenn man in einer Tanzvorstellung geht und man nicht sofort, und das habe ich sofort, weil vielleicht klickt das nach 2 Tagen, dass man das versteht oder spürt. Aber dieses sofort, ich habe es nicht verstanden. Das ist so schwierig. Das ist einfach so, wie heißt das? Eingehen zu lassen, ne? Sagt man das so?
Ja, man sagt, drauf einzulassen.
Einzulassen, ne? So,
Und nicht intellektuell.
Und nicht sofort intellektuell. Ja. Kann es irgendwie, irgendwann kann das auch werden und wir können auch hier über Sachen reden und keine Ahnung. Aber es ist so schön, dieses, weil ich finde immer Wort, ich liebe Text, ich liebe Bücher, ich liebe das gesprochene Wort, das geschriebene Wort. Aber ich finde es so toll, weil wir können nicht alles in Worte fassen. Also Worte sind toll, aber ich habe das Gefühl, manchmal, manche Dinge kann man, also wenn man dann versucht, was zu formulieren, dann verliert man das Gefühl. Und ich finde das ganz toll bei Tanz, dass wir die Möglichkeit haben, Sachen auszudrucken, die unbegreiflich sind. Mhm. Das finde ich.
Und das ist Kopf nicht verarbeitet als erstes. Abschließend muss ich sagen, dass ich finde, dass die Tanzabteilung am Trierer Stadttheater seit jüngst ganz gut ist. Oder liege ich da falsch?
Ich war ewig nicht mehr da.
Ich war ewig auch nicht mehr da.
Es sind ganz viele Jungs, die da jetzt auch Sachen ausprobieren. So, also ich habe jetzt 3 Sachen, glaube ich, gesehen. Und die fand ich immer gut. Also ich war da, bin nie enttäuscht rausgegangen.
Das ist doch toll. Ist gut.
Ja.
So. Ist doch schön.
Ihr Lieben, jetzt lese ich ernsthaft nochmal eure Namen ab, weil ich nichts Falsches sagen will. Ich danke Luisa Bras-Batista. Und ich danke Hanna Ma. Wie das Pferd auf Chinesisch.
Oh. Wir danken dir.
Ja, danke schön. Das war toll. Ehre.
Ey, fantastisch, dass es geklappt hat. Ja. Von gestern auf heute.
Und auch so spontan.
Ja,
mega spannend. Ja.
Super.
Wir sind ja alle so busy und dann jetzt.
Das war wie, eigentlich kriegen wir überhaupt nie irgendwelche Termine zusammen.
Nee, aber das klappt bei mir auch immer so. Dann so. Ja. Dann so, ich rufe dich an, ich bin jetzt, und das ist das immer das Beste. Also, liebe Hörer und Hörerinnen sogar, draußen an den Endgeräten und alle Zwischenhörer und Hörerinnen, die dazwischen sonst noch sind. So, jetzt habe ich mal dran gedacht, wa? Ich grüße euch und sage Tschüss und freue mich, wenn ihr wieder mal einschaltet oder wenn ihr mir folgt oder wie sagt man, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr das dazwischen, sag ja zum Dazwischen und abonniere.
Yay.
Yay. Juhu. Tschüss. Bis bald. Tschüssi.
Tschüssi.